Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Der Beginn des russischen Angriffskrieges vor 4 Jahren auf das Nachbarland. Seither fast jede Nacht Bomben, Drohnen und Raketen auf Ziele im ganzen Land. Auch für unsere Korrespondenten ist der nicht enden wollende Krieg eine große Belastung. Rebecca Barth in Kiew. Wie erleben Sie mit den Menschen in der ukrainischen Hauptstadt diesen 4. Jahrestag des russischen Angriffskrieges?
Nun, ich glaube, für mich, wie für alle Menschen in diesem Land, ist der 24. Februar eben doch ein ganz besonderer Tag. Ich habe ihn damals persönlich erlebt in der Ukraine. Ich war in Kramatorsk im Osten des Landes. Und es ist ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen in meiner Biografie, wie auch in den Biografien der Menschen hier im Land. Es ist ein trauriger Tag. Seitdem gibt es so ein Davor und Danach. Und jedem ist bewusst, dass es keinen Weg zurück mehr gibt. Man hat ein Leben vor diesem Krieg gehabt und seitdem ist alles anders. Und ja, man hat ein Leben danach, aber es ist eben nicht mehr das, was man davor hatte.
Wie haben diese 4 Jahre Krieg die Menschen, die Gesellschaft in der Ukraine verändert? Kann man das beschreiben?
Sehr. Es ist eben dieses Davor und Danach. Es wird keine Aussöhnung geben mit Russland. Es sei denn, die russische Gesellschaft kommt irgendwann zu der Stärke, sich zu entschuldigen und um Verzeihung zu bitten. Aber das ist ein historischer Bruch, der die europäische Geschichte auf Jahrzehnte mindestens prägen wird. Man hätte sich in der Ukraine nicht vorstellen können, dass man wirklich so in dieser Form von Russland überfallen wird, weil eben doch die Verbindungen auch familiär in vielen, vielen, vielen Familien eben da waren, wirtschaftlich. Viele Menschen haben in russischen Firmen beispielsweise gearbeitet. Das alles ist zerstört worden mit diesem Überfall und auch mit den massiven Verbrechen, die Russland nach wie vor jeden Tag hier in der Ukraine begeht.
Wie hoch ist noch der Durchhaltewille in der Bevölkerung? Oder gibt es inzwischen Stimmen in der Ukraine, Menschen, mit denen Sie sprechen, die sagen, es ist genug, wir wollen Frieden, egal wie hoch der Preis ist?
Ja, beides gleichzeitig, obwohl es sich für deutsche Ohren häufig widersprüchlich anhört. Es ist aber kein Widerspruch. Ja, wir wollen Frieden und zwar sofort, am besten gestern. Das wünschen sich die Ukrainerinnen und Ukrainer seit 4 Jahren. Das bedeutet aber nicht, dass man sich beugt, dass man einfach aufhört zu kämpfen. Denn die Ukrainerinnen und Ukrainer sagen sehr häufig, wenn wir aufhören, dann gibt's uns nicht mehr. Denn sie wissen, dass die einzige Alternative zur Verteidigung ist russische Besatzung. Und das bedeutet Tod, Verschleppung, vollkommene Unterdrückung und Russifizierung.
Und das Gespräch mit Rebecca Barth in Kiew haben wir vor etwa 2 Stunden aufgezeichnet. Und ebenfalls heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk zum 4. Jahrestag des russischen Angriffskrieges Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Er sagte hier in den Informationen am Morgen:
Aber was viel schlimmer ist als das, ist, dass gleichzeitig, während von Putins Seite aus vorgegeben wird, mit Amerikanern und Ukrainern zu verhandeln, ein Terrorkrieg gegen die Zivilbevölkerung tobt. Was dort jede Nacht passiert, hat ja mit Eroberung eines Landes nichts zu tun. Hier wird Zivilbevölkerung terrorisiert bei minus 20 Grad und kein Quadratmeter Boden wird damit gewonnen, sondern die Moral der Ukrainer soll gebrochen und das Land zerstört werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nachlassen in der Unterstützung der Ukraine, vor allem wenn man gleichzeitig auf die wirtschaftliche Situation Russlands guckt. Jetzt ist der Zeitpunkt, den Kurs erst recht zu halten.
Im Deutschlandfunk Boris Pistorius. Man bemerke inzwischen eine nachlassende Unterstützung ihrer humanitären Hilfe für die Ukraine. Das berichtete Janine Liedmeier, Mitvorsitzende beim Kinderhilfswerk World Vision Deutschland, auch in dieser Sendung.
Jedes dritte Kind ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Dann stehen dahinter eben so viele Familien, die eben dauerhaft auch ihrer Lebensgrundlage beraubt sind. Die Finanzierung dafür ist noch da. Eine gewisse Müdigkeit und auch eine Erschöpfung, was die Finanzierung angeht, nehmen wir wahr. Das fällt ja auch zusammen mit einer allgemeinen Krise und Infragestellung von humanitärer Hilfe oder auch Wiederaufbauhilfe. Ist es notwendig? Muss das sein? Müsste die ukrainische Regierung das nicht aus eigener Kraft schaffen, hier die Notwendigkeit von langfristigen Hilfsangeboten immer wieder in den Fokus zu rücken. Das ist uns ein wichtiges Anliegen.
Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, pocht im Zollstreit mit den USA auf verbindliche Regelungen. Georg Schwarte.
Nach dem Zollchaos und den neuesten von US-Präsident Trump angekündigten Sonderzöllen in Höhe von 15%, sagte der SPD-Politiker dem Tagesspiegel, die EU dürfe mit Trump nur dann ein neues Abkommen schließen, wenn es uns so wörtlich wirksam vor erneuten Zollnachforderungen und vor weiteren geostrategischen Wolten dieses Präsidenten schützt. Nachdem das oberste Gericht in den USA den Großteil der von Trump verhängten Zölle kassierte, rätseln Wirtschaft und europäische Politiker, welche Konsequenzen die schwere Niederlage des US-Präsidenten vor Gericht haben wird.
Kanzler Merz bricht heute mit einer großen Wirtschaftsdelegation zu seiner ersten China-Reise auf. Die Handelsbeziehungen stünden keineswegs einseitig zugunsten der Asiaten, analysierte Noah Barken, US-Politologe, derzeit Visiting Senior Fellow beim German Marshall Fund, ebenfalls bei uns hier im Deutschlandfunk.
Natürlich haben die Chinesen einen Hebel, das haben wir im letzten Jahr gesehen, mit seltenen Erden. Aber Deutschland hat auch einen Hebel. Die Chinesen brauchen den europäischen Markt, sie brauchen den deutschen Markt. Und deswegen würde ich sagen, es gibt Abhängigkeiten auf beide Seiten. Und das muss man hier in Europa im Blick behalten. Ich glaube, in den letzten Monaten und Jahren gab es eine Riesendepression und Angst wegen China. Und wir müssen im Blick behalten, dass wir auch einen Hebel haben.
Die Deutsche Bischofskonferenz will heute einen Nachfolger für den scheidenden Limburger Bischof Betzing wählen, Christian Wölfel.
Gegen 11:30 soll sich der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz der Öffentlichkeit präsentieren. Als Favorit gilt derzeit der Paderborner Erzbischof Udo Markus Benz. Er hat sich zuletzt sehr stark in der Öffentlichkeit präsentiert. Neben Benz werden auch immer wieder die Bischöfe Heiner Wilmer aus Hildesheim, Peter Kohlgraf aus Mainz, Stefan Ackermann aus Trier, Franz Jung aus Würzburg und der Augsburger Bertram Mayer genannt. Für diese vier spricht, dass sie eine längere Zeit in Rom verbracht haben. Das könnte für ein besseres Verhältnis zwischen den deutschen Bischöfen und dem Vatikan sorgen, denn Rom schaute zuletzt skeptisch auf die Reformbemühungen der deutschen Katholiken, den synodalen Weg.
In der Debatte um ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche reagiert der Co-Vorsitzende einer Expertenkommission zurückhaltend auf die Vorschläge aus Union und SPD nach einer Altersbeschränkung. Nicole Markwald.
Der Psychologe vom Leibniz-Institut betonte, man prüfe nicht nur, wie man Kinder und Jugendliche besser schützen könne, sondern sie vor allem unterstützt, kompetent mit sozialen Medien umzugehen. Dazu sagen weder die Akteure der CDU noch die in der SPD etwas Qualifiziertes, sagte Köller. Die CDU hatte auf ihrem Parteitag am Wochenende ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige gefordert. Die SPD-Bundestagsfraktion hatte vorgeschlagen, Zugang zu Social Media für Jugendliche in einem Drei-Stufen-System zu regeln. Man werde dem Schutzanspruch des Staates momentan nicht gerecht, betonte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf.